Ich komme hier aus Penzberg, wie ihr wisst, und hier habe ich ganz viele neue Gesichter gesehen. Ich bin schon lange nicht mehr hier gewesen, deshalb freut es mich wieder heute mal bei euch zu sein, einen Gottesdienst mit euch zu feiern. War ja schon sehr lebendig gewesen heute früh. Als ich heute früh aus unserem Haus ging, da war eine ganz andere Situation vom Gefühl her. Sonst liefen immer viele Sportler morgens bei uns vorbei, da geht es raus nach Johannes Rhein. Heute früh war er leer. Ich bin dann weggefahren, da kam eine Frau mit dem Hund mir entgegen, die führte ihn dann Gassi. In der Stadt unten selbst, ja, 2, 3 Autos waren da, es war alles leer. Sonst ist ja reger Betrieb, samstags morgens. Ja, was ist denn los? Auf der Autobahn war nachher viel Verkehr, da gingen viele Autos runter nach Garmisch-Partenkirchen zu. Und dann erinnerte ich mich nicht wirklich, dass ja heute Feiertag ist. Maria Himmelfahrt. Deshalb ist es so leer. Ich komme aus einem evangelischen Elternhaus, bin wohl schon 60 Jahre Adventist, aber ich habe nie was von Maria Himmelfahrt gehört oder kann da nichts mit anfangen. Und deshalb habe ich mich mal so ein bisschen schlau gemacht, um zu wissen, was es dabei geht. Und ich las: Maria Aufnahme in den Himmel, auch Maria Himmelfahrt oder Vollendung Marias. Es ist ein Hochfest der römisch-katholischen Kirche. Es wurde von Cyril von Alexandrien im 5. Jahrhundert erstmals eingeführt, und zwar auf den 15. August gelegt. Ein Jahrhundert später wurde es dann von allen katholischen Ländern offiziell gefeiert. Aber erst 1950 hat der Papst Pius XII. Die Aufnahme Marien in den Himmel als Dogma erklärt. Und ihr wisst, was ein Dogma ist. Dogma ist: die Leugnung und Anzweiflung der Aufnahme Marias in den Himmel ist gleichzusetzen mit einem vollständigen Abfall der Kirche. So hoch wird dieser Feiertag bei den Katholiken gewertet. Jetzt habe ich mich gefragt, woher haben die denn nun das Wissen, dass Maria im Himmel ist? Und habe nachgeforscht, wo sie ihre Quelle haben, und fand nur eine. Die steht in Offenbarung 12, Vers 1. Dort steht: und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, ein Weib mit der Sonne begleitet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupte eine Krone von 12 Sternen. Ja, wir als Adventisten haben da eine ganz andere Aussage darüber. Wir sehen, dass das ja die Gemeinde Gottes ist, die gerade in der Vergangenheit verfolgt worden ist, aber nicht Maria, die in den Himmel gefahren ist. Ich nehme das so als Beispiel, wie man die Schrift auslegen kann, wie man eigene Ideen belegen will mit Aussagen der Schrift, die aber nicht stimmen. Ich möchte heute mit euch Gedanken aus der Bergpredigt nehmen, aber dazu einleiten. Und zwar mit den 2 kleinsten Gleichnissen, die Jesus je gesagt hat. Die stehen in Matthäus 13, Vers 44 bis 46. Also nur 3 Verse. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Das sind ganz wenige Worte Jesu, aber sie sagen etwas ganz Besonderes und Wichtiges. Da ist ein Mann, vielleicht ist er durch Zufall an dem Acker vorbeigekommen und fand da einen Schatz. Er ging jetzt nicht hin und verbarg ihn, sondern er vergrub ihn wohlheimlich, ging aber hin, verkaufte alles, was er hatte, und wollte diesen Acker kaufen, wo der Schatz sich befand. Aber es war Zufall, dass er den Schatz fand, aber er gab alles auf, um nun diesen einen wertvollen Schatz zu haben. Von dem zweiten Mann, der da berichtet wird, ein Kaufmann, der war sicherlich schon lange auf der Suche nach Perlen. Er mag ein Sammler gewesen sein, wie manche Briefmarken sammeln oder sonstiges. so sammelte er Perlen. Und nun fand er eine Perle, die ihm so wertvoll war, dass er alle seine anderen verkaufte, um diese eine Perle zu finden. Ein Schatz im Acker, durch Zufall gefunden, eine Perle, jahrelang gesucht und endlich habe ich sie. Zwei ganz verschiedene Aussagen, doch was will Jesus da eigentlich sagen? Jesus spricht eine klare Sprache. Er sagt mit wenigen Worten sehr viel und er sagt und gibt die Antwort, das Himmelreich ist gleich einem Schatz. Das Himmelreich ist eine kostbare Perle, eine wertvolle Perle, auf die kann man durch Zufall stoßen oder man sucht sie lange Jahre. Und es geht bei diesen beiden Gleichnissen um das Reich Gottes und um etwas sehr, sehr Wertvolles in unserem Leben, was Jesus hier mit diesen Beispielen ansagen will. Wir haben dazu zwei Beispiele. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, es ist nicht so einfach, den Glauben zu finden, wie wir ihn weitergeben, wie damit umgehen. Ihr erinnert euch an das Gleichnis vom reichen Jüngling. Der kam zu Jesus und sagte, Herr, was muss ich tun, um vollkommen zu sein? Ich will dir nachfolgen, aber ich bitte, sag mir, was ich tun soll. Eine klare Frage, die ganz leicht eigentlich ist. Jesus sagt, geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen, folge mir nach. Wir kennen das Gleichnis, wir kennen, wie es ausgeht. Der Jüngling, der hatte sehr viel Reichtum und es fiel ihm schwer, sich davon zu trennen. Wie kann man auch das, was man besitzt, was so wertvoll ist und wenn es noch so wenig erscheint, aufgeben für etwas, wo so in der Zukunft liegt, wo so unklar ist, folge mir nach, ja wohin denn, was wird dafür? Ein zweites Beispiel in Matthäus 4, jetzt kommen wir zur Bergpredigt, denn das Kapitel vorher, 18 bis 22, Matthäus 4, 18, 22, steht ein anderer Bericht. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folge mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihnen nach. Und als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot, mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten, und er rief sie, folgt mir nach. Und sie verließen das Boot und ihren Vater und folgten ihm. Der Jüngling, der gut abgebogen hat, ich habe hier Reichtum auf Erden, der ist mir sicher. Wenn ich nachfolge, soll ich alles hergeben. Und hier einfache Menschen, die einen guten Beruf haben, die Familie haben, die Jesus rufen, die folgen nach. Und das war für mich so ein Beispiel, wie es Menschen geht, die das erste Mal mit Jesus in Berührung kommen. Ich frage immer meine Frau, warum hat uns Gott ausgewählt? Wir kommen aus einem Vorort von Wiesbaden. Wir sind dort die einzigen gewesen, die Adventisten geworden sind. Warum hat Gott uns ausgewählt? Warum können die anderen, die ja auch gute Menschen sind, nicht glauben? Und wir finden das immer wieder, wenn Menschen sagen, ich kann nicht glauben. Warum können wir das? Warum können die einen alles verlassen, was ja gar nicht gefordert wird in unserem Leben? Aber warum kann man etwas aufgeben für etwas, was man nicht kennt, wo ja unsicher ist und wo auch im Unklaren ist? Einige Zeit später stellte nämlich Petrus eine sehr wichtige Frage, Matthäus 19, Vers 27. Er sagt zu Jesus, siehe, wir haben jetzt alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Aber was wird uns dafür gegeben? Was erhalten wir, wenn wir glauben, wenn wir Jesus nachfolgen? Jesus gibt ihm die Antwort, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser, Brüder, Schwestern, Vater und Mutter oder Kinder oder Acker verlässt, um meinetwillen, der wird es hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Ist das eine Antwort? Ist das genügend für uns zu sagen, ich bin deshalb Jesus nachgefolgt, weil ich dieses Versprechen von Jesus habe? Was hat er denn versprochen? Er spricht von einer Wiedergeburt. Menschen, die vorher nie etwas vom Glauben gehalten haben, mir ging es ja auch so, wie gesagt, aus einem evangelischen Elternhaus. Wir haben damals auch den Psalm 23 gelernt, weil wir das in dem Religionsunterricht tun mussten. Und noch so einiges mehr, die Sonntage beispielsweise vor und nach, vor und nach Pfingsten, so in den Tagen, wie die heißen, also was man gar nicht braucht, ne, das hat man gelernt. Und dann hat man alles vergessen. Warum sind wir nun nachgefolgt? Warum soll eine Wiedergeburt stattfinden? Ich kann nicht sagen, wann ich wiedergeboren wurde und wie weit diese Wiedergeburt schon bei mir vollendet ist. Aber ich bin gerne damals Jesus nachgefolgt. Ich habe auch sehr vieles aufgegeben. Ich war aktiver Turner, habe im Karnevalsverein aktiv mitgemacht, vorne auf der Bütt gestanden, Lieder gesungen, Reden gehalten, Büttereden gehalten. Mainz ist das so bekannt, ne? Da macht man das eben, das gehört dazu. Das habe ich nachher alles gelassen. Meine Freunde sagten, was ist denn mit dem los? Der ist ja auf einmal wie umgewandelt. Und ich hoffe, mir wird auch nur gesagt, das, was Daniel gesagt wurde, wir haben nichts an ihm auszusetzen, außer seinem Gottesdienst. Das war so für mich immer so eine Aussage, wenn ich mich entschieden habe und ich traf auf Unverständnis. Ja, ihr versteht es ja nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe hier eine Wiedergeburt in mir erlebt, die mir einen neuen Weg gezeigt hat, eine neue Ausrichtung gab, neuen Sinn für das Leben, neuen Inhalt. Und es hat auch auf den Beruf Auswirkungen gehabt. Und im Nachhinein konnte ich sagen, das war eine so gute Führung von Gott. Mit dem, was ich nämlich gelernt habe, habe ich mein Brot nicht mehr verdient. Etwas ganz anderem war nachher mein Ziel. Da bin ich 30 Jahre dann in der Pharmazie gewesen. War dort sogar eine leitende Position noch und bin weitergegangen. Aber Jesus spricht auch in diesem Beispiel hier von einem Gericht. Er spricht auch von einer Verantwortung, die wir haben. Jeder Einzelne soll nicht so ohne weiteres, mit Leichtigkeit, mit Gleichgültigkeit sich für Jesus entscheiden. Sondern er weiß, hier ist auch eine ernste Angelegenheit damit verbunden. Es wird einmal über diese Erde ein Gericht geben. Und wenn wir diesem Gericht entkommen wollen, entgehen wollen, dann müssen wir bei Jesus sein. Sonst gehen wir verloren. Und Jesus spricht in diesem Gleichnis von hundertfacher Vergeltung. Also wenn ich mal jemandem etwas gegeben habe und er gibt mir es doppelt zurück, da war ich schon hochbegeistert. Jesus gibt uns hundertfache Wiedergutmachung. Das können wir uns gar nicht vorstellen, was er damit meint. Und er spricht vom ewigen Leben. Ja, wir haben jetzt, Bruder Hofmann ja auch, ne, du hast auch dein Leben, lange Jahre, wo du zurückblicken kannst. Ich werde jetzt 83, sieht man vielleicht auch an, oder nicht. Ja, es ist ein langes Leben. Aber ewiges Leben, wenn jemand 120 Jahre geworden ist, sagt man, mau, das ist aber ein hohes Alter. Ne? Aber auch kein ewiges Leben. Jesus verspricht es uns. Wenn wir jetzt in die Bergpredigt hineinkommen. Jesus zog dann weiter am Galiläischen Meer entlang. Er lehrte in den Synagogen. Er predigte das Evangelium, machte Kranke gesund und heilte viele Menschen, die zu ihm gekommen sind. Es folgte ihm immer eine große Schar von Menschen nach, aus den 10 Städten heißt es, aus Jerusalem, aus Judäa und gegenüber dem Jordan. Also von überher all kamen sie. Sie hatten von Jesus gehört und folgten ihm nun nach. Warum kamen diese Menschen? Wieder diese Frage, wie können sich Menschen entscheiden? Was hat veranlasst sie dazu, Jesus nachzufolgen? Vielleicht war es bei denen eine Neugierde. Was bringt der Neues? Die anderen haben vielleicht gemeint, nun, ich bin krank, er macht mich gesund. Oder sie waren auf der Suche nach irgendetwas, was damals ja auch wichtig für sie war. Sie waren ja Gefangene unter der römischen Herrschaft. Eigentlich waren sie unfrei in ihrer ganzen Handlung. Und sie suchten hier auch eine Art der Erlösung, eine Befreiung. Konnte das nun dieser Mann, der da nun auftrat, der so viele Wunder tat, konnte der das vielleicht vollbringen? War er derjenige, der Israel erlösen könnte? Waren sie auf der Suche nach dem Schatz, nach der Perle? Jesus predigte ihnen das Reich vom Himmel, Himmelreich. Es war vielleicht nicht so der Nerv der Zeit, den er damals getroffen hat. Wenn Jesus heute käme und würde predigen, was würde er uns heute sagen in einer Welt, die so katastrophal ist? In der so vieles passiert, und man merkt, hier wütet der Teufel in hohem Maße. Und überall hört man nur noch von Verbrechen und Tod und Gewalt. Und ja, gute Nachrichten hört man doch kaum mehr. Wo ist also hier eine Botschaft, die Menschen sagen können, hier ist etwas, was uns Hoffnung bringen kann? Jesus sagt damals auch zu den Juden, die ja sich als die Auserwählten fühlten, nicht, ich komme zu euch, weil ihr diejenigen seid, die auserwählt seid, die ihr Gottes auserwähltes Volk seid von früher her und ihr habt das Himmelreich schon in der Tasche. Ihr seid privilegiert dafür, euch kann man das nicht nehmen. Jesus sagt in der Bergpredigt was ganz anderes. Er geht zu Menschen, die am Rande sind, die etwas suchen, die auch offen sind für neue Dinge, die Befreiung brauchen. Er sagt zu ihnen, selig sind, die geistlich arm sind, selig sind, die da Leid tragen, die Sanftmütigen, die nach Gerechtigkeit dürstet, die Barmherzigen, die reines Herzen sind, die Friedfertigen. Diesen Menschen gehört das Himmelreich. Nicht den Auserwählten, die meinen, sie haben alles schon für sich gepachtet. Und wir stehen ja auch manchmal in der Gefahr, gerade heute, man erlebt das immer wieder, dass auch in unseren Reihen Menschen da sind, die meinen, sie müssten zu den 100%, die Gott ihnen gibt, noch 20% dazu machen. Sie wollen 120%ig sein. Sie wollen besser sein, als die Bibel fordert, als Gott von ihnen fordert. Gott will Menschen haben, die 30, 60, 90%ig sind und die wissen, dass sie nicht vollkommen sind. Die diese Befreiung, Erlösung suchen. Jesus braucht Menschen, so sagt er in der Bergpredigt, die Salz der Erde sind, die Licht für die Welt sind, die aber nicht meinen, sie sind die Alleinigen, die da gerettet werden, sondern die dieses Angebot weitergeben an die Menschen, die suchen, die das Bedürfnis haben nach dem Schatz oder nach der Perle. Jesus gibt, wenn wir weiterlesen, auch dem Ganzen, was damals so verzerrt worden ist, dem Gesetz Gottes, ein anderes Bild. Er sagt, ich bin doch nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern ich will das Gesetz erfüllen. Ich will das tun, was der Buchstabe sagt, aber in einer ganz anderen Art und Weise. Ich bin nicht gekommen, das kleinste Gebot aufzulösen. Wie man heute vielleicht meint, wir müssen die Bibel verbessern. Wir müssen da etwas hineinlegen, was wir heute als moderne Menschen in der so fortgeschrittenen Zeit, in der wir leben, ja verbessern müssen. Denn die Bibel wurde ja schon so vor langer Zeit geschrieben, da muss man korrigieren. Wir leben ja in einer ganz anderen, moderneren Zeit. Jesus erklärt das in zwei Beispielen, an zwei Gesetzen. Er sagt, dass im Beispiel, du sollst nicht töten und du sollst nicht Ehe brechen. Ganz kurze Worte, die ja jedem bekannt waren, die auch uns heute noch sehr geläufig sind. Aber wenn wir heute in die Welt hineinschauen, dann ist, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Dabei sind das eigentlich doch die Stützen einer Gesellschaft. Du sprachst vorhin von Liebe, ne? Die dem allem vorausgeht. Du sollst nicht töten, hat mit Liebe nichts zu tun. Du sollst nicht Ehe brechen. Jesus geht auf diese beiden Gebote ein und sagt, ich aber sage euch, wer den anderen zürnt, wer ihn beleidigt, wer etwas begehrt, was dem anderen gehört, der ist schon dieser Gebote schuldig. Er geht also auf den Kern ein. Er sagt nicht, erst wenn du die Tat vollbracht hast, wenn du getötet hast, wenn du Ehebruch begangen hast, dann bist du schuldig. Nein. schon lange vorher beginnt es doch in den Menschen da oben drin. Entweder haben sie das nicht anders gelernt, entweder sehen sie das. Ja, heute sieht man ja überall als Vorbilder nur diese Auswüchse, die in der Welt sind. Und sie legen gar keinen großen Wert mehr darauf, dass das ja Gebot Gottes ist, was anders lautet. Jesus sagt, ganz einfach, diesen Weg, diesen einfachen, klaren Weg, den geh. Mach dir nicht so viele Gedanken, mach dir keine neuen Auslegungen, tu nichts dazu. Sei nicht übertrieben genau, 120%ig. Geh diesen klaren Weg, den ich dir vorzeige. Wenn ich mal so an unseren eigenen Weg gehe, und das möchte ich mal so kurz schildern, denn das hat auch mit der Auslegung des Wortes Gottes zu tun. Der Zweite Weltkrieg 1945 war zu Ende und wir hatten die Währungsreform, das waren andere Zeiten wie heute. Wir hatten neues Geld, die D-Mark, manche erinnern sich sicher daran. Es folgte dann der Wiederaufbau, das Wirtschaftswunder. Wir haben ja in Deutschland hier sehr viel erlebt in den letzten 70 Jahren. Die Jüngeren, die können das nicht so nachvollziehen, aber die etwas älter sind, die wissen, wovon ich rede. Es waren keine goldenen Jahre, aber es waren Jahre, die Deutschland vorangebracht haben. Wenn wir heute sehen, wo sie steht, was für einen Einfluss wir ausüben können auf andere Länder, dann ist das schon enorm. Wir, meine Frau und ich, wir haben 1953 geheiratet, haben jetzt bald also auch, das ist jetzt 62, wir steuern auf die eiserne Hochzeit zu, wie Bruder Schwester Hoffmann das auch hatten. Ein langes Leben gemeinsam, da könnte man viel davon erzählen, viele Erfahrungen berichten, was alles da passiert ist, wie wir alles überstanden und erlebt haben. Es gab kein Handy, wie wir es heute haben, nicht überall hält man nur das Handy. Es gab kein Internet, es gab vieles, was wir heute als normal empfinden, das gab es alles nicht. Wir konnten das alles erst miterleben. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der war in der Adventgemeinde. Und durch ihn wurde ich angesprochen, einmal an einem Seminar teilzunehmen, was von der evangelischen Kirche abgehalten worden ist. Und ich ging dorthin, 8 Tage lang, habe mir das angehört und kam zurück und hatte viele Fragen. Ich wendete mich, weil ich niemand anderen kannte, an ihn, der hat was irgendwie mit der Bibel, mit Glauben zu tun. Und wir kamen dann sehr lange ins Gespräch und es dauerte 2 Jahre, bis ich mich entschieden habe, dann getauft zu werden. Es war aber eine Zeit auch in der Welt, damals in den 60er Jahren, gingen viele junge Leute auf die Straße. Es war eine ganz moderne Zeit, ein Umbruch. Was da alles lief, braucht man nicht zu erzählen. Wir hatten aber auch diesen Kalten Krieg zwischen Amerika und Russland. Und all die Dinge, die da so passieren, die so schnell passierten, die haben in adventistischen Kreisen auch immer wieder die Frage gestellt, was wird denn nun? Wir leben ja in der Zeit des Endes. Wir hatten 1844 und sagten, das ist ja die Zeit, die abgelaufen ist. Und wir leben in der Gnadenzeit. Und wann wird Jesus wiederkommen? Wir haben damals von vielen Predigern und Evangelisten Vorträge gehört und gehalten, die über diese Themen, wann kommt Christus wieder? Was gehört alles dazu? Was sind die Zeichen der Zeit? Das Ende ist nahe. Wir haben in Wiesbaden beispielsweise die Rhein-Main-Halle mit 2000 Menschen 4 Wochen lang voll gehabt. Wir haben allerdings nur 3 Menschen taufen dürfen. Man sieht die Relationen da. Der Hunger ist da, Menschen kommen, aber die letzte Entscheidung zu treffen, die fällt anscheinend immer wieder so schwer, das Letzte zu tun. Wir haben damals auch gerechnet und sagten, na nun, Jesus hat wohl keine Zeitangabe mehr gemacht, wir wollen uns auch da verhüten. Und trotzdem hat man so im Geheimen gerechnet. Und viele Adventisten legten damals zugrunde den Text aus 1. Mose 6, Vers 3. Da steht, der Geist des Herrn sprach, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Ich will jetzt keine Bibelstudie machen, das wäre mal interessant. Wann wurde dieser Text gesagt? Welche Bedeutung hatte er? Wir meinten aber damals, nicht wir, also als Adventisten, 1844, und der 20 Jahre steht in der Bibel, also 1964 kommt Jesus wieder. Es wurde nicht offiziell gesagt, aber man hat es so immer wieder im Untergrund gehört, 1964 kommt Christus wieder. Ich habe damals auch angefangen, mir Gedanken zu machen. Wie gesagt, ich bin 1956 getauft, habe dann 1962 den Entschluss gefasst, in die Buchevangelisation zu gehen und dann weiter nachher zu machen. Ja, das war mein Schritt, wo ich sagte, ich will die letzten Jahre für meinen Herrn verbringen, denn Christus kommt 1964 wieder. Wir haben sicher falsch gelegen. Wir wissen, wir zählen jetzt 2015. Es ist ja auch falsch, wenn man diesen Text nimmt. Denn erstens mal, Noah hat keine 120 Jahre in der Arche gebaut, war weniger. Und dieser Text bezieht sich auf die Lebenszeit des Menschen. Ich will ihm, wenn man den Text gemeinsam liest, dann liest man vorher, dass es die Töchter des Himmels mit den Töchtern der Erde, die mit der Erde verbunden haben. Und sie haben wieder Kinder gezeugt und daraus wurden Gewaltige dieser Erde. Und so dieses ganze Geschehen, was ja auch so geheimnisvoll ist. Und Gott sagt, das geht nicht so weiter. Ich will die Lebenszeit des Menschen begrenzen auf 120 Jahre. Und einer, der es als erster miterlebt hat, war ja Mose, wurde genau 120 Jahre alt. Hat nichts mit dem Berechnen der Wiederkunft Christi zu tun. Ein zweites Beispiel, was ich noch anführen will. In der Offenbarung 16, Vers 12 steht ein Text, der war damals sehr geläufig gewesen. Es geht um die sieben Zornschalen Gottes und hierbei um den sechsten Engel. Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Wasserstrom Euphrat und sein Wasser vertrocknete, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. Was ist denn das? Da wird der in der Endzeit, das ist hier klar hervorgegangen, das ist der sechste Engel schon, das ist also die letzte Zeit, da werden die Zornschalen Gottes ausgegossen auf den großen Wasserstrom Euphrat. Ja, was ist das? Das kann ja eigentlich, so war die Auslegung, ich will gar nicht so lange drum reden, das Osmanische Reich, jetzt Türkei, ist eine Macht, ein Bollwerk gegenüber den Königen vom Osten. Und solange die Bestand hatten, waren die zurückgedrängt. Aber jetzt auf einmal vertrocknete der Euphrat und es wurde der Weg bereitet den Königen vom Osten. Und da war zunächst, oh, das ist Russland. Wenn die Russen kommen. Ich habe einen Freund in unserer Gemeinde gehabt, mit einem weiteren Ehepaar. Wir haben uns damals stark überlegt, nach Australien auszuwandern. Weil wir Angst hatten, der Kommunismus kommt hier rüber und wir wollten nach Australien. Er ist wirklich nach Australien ausgewandert. Wir zwei sind da geblieben und leben heute noch hier. Und wir sind keine Russen geworden. Aber die Angst war da. Dann kam mal kurze Zeit Japan ins Gespräch als aufsteigende Macht, Sozialmacht, politisch, wirtschaftlich. Aber auch da hat man sehr schnell wieder davon abgesehen. Und dann kam der schlafende Riese aus dem Osten, der schlafende Riese China, ist groß geworden. China spielt eine Rolle, ja. Aber wir haben uns immer festgelegt auf einen. Russland, Japan, China, heute ist vielleicht der radikale Islam, Gottesstaat, was alles so Möglichkeiten wären. Der Text sagt, damit bereitet würde der Weg den Königen vom Aufgang der Sonne. Es wird nicht von einem gesprochen, von Königen wird gesprochen. Also hier legen wir auch wieder etwas hinein. Wir sagten, das kann nur so sein, was aber nicht war. Wir haben die Bibel ausgelegt nach dem, wie wir es meinten, richtig zu machen, wie wir es verstehen. Und dabei sollten wir da immer sehr zurückhaltend sein. Wir sollten die Bibel selbst sprechen lassen, was sie uns zu sagen hat. Ich denke dabei an Daniel in Kapitel 12. Da lesen wir ja davon, der ja viele Bilder von der Zukunft gesehen hat, der auch wissen wollte, um was geht es dabei. Ihm wurde von Gott gesagt, geh hin, denn es ist verborgen bis auf die letzte Zeit. Und in dieser letzten Zeit werden die Gottlosen es nicht verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Und wir leben jetzt in dieser Zeit. Und wir sollen uns Gedanken darüber machen, was eigentlich heute geschieht. Was ist mit diesen Texten gemeint? Wir können sie vielleicht auch nicht hundertprozentig auslegen und so sagen, das ist nur so. Wir müssen immer gegenwärtig sein, dass etwas anderes dahinter stecken kann. Aber wir wissen, dass wir in der letzten Zeit leben, dass Christus kurz vor der Tür steht und dass wir unser Leben in der Nachfolge für ihn so ausrichten sollen, dass es der Bibel entspricht, nicht unseren eigenen Vorstellungen. Jesus hat in der Bergpredigt sehr viele Menschen angesprochen. Aber er hat auch klare Worte, neben den klaren Worten, die er sagte, ganz ernste Worte gesagt. Man braucht keine Auslegung für manches, was er sagt, manches legt sich selbst aus. Wenn wir nämlich weiterlesen in Matthäus 7, dann gibt er ganz einfache Regeln für uns als Menschen in unserer heutigen Zeit. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, tut ihnen auch. Vers 13. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zum Verdammnis führt. Und ihre sind viele, die darauf wandeln. Die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Hier merken wir hier die Relation. Nicht? Und wir erleben das ja täglich, dass es so ist. Viele sind auf dem breiten Weg, wenige auf dem schmalen. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Wo sind heute die reißenden Wölfe? An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Haben wir die Weitsicht? Haben wir die Erkenntnis, das Böse vom Guten zu unterscheiden? Gibt uns Gott diese Gabe, des Unterschiedes zu erkennen? Was sind reißende Wölfe? Was ist der rechte Weg der Nachfolge? Und es sind noch schwerere Worte, die ihr sagt, ab Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und es werden viele zu mir sagen an jedem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Was sagt Jesus? Ich habe euch nie gekannt. Diese Worte in der Bibel, die machen mir sehr viel zu schaffen. Wenn es Menschen sind, die doch meinen, es aufrichtig zu tun, die sagen, Herr, wir haben doch in deinem Namen, wie kannst du nun so etwas sagen, dass du uns nicht kennst? Ein schreckliches Urteil, ein schreckliches Wort ist das. Und da knappere ich dran, das richtig zu verstehen. Aber sie stehen nun einmal da, ich will sie nicht auslegen. Ich will da nichts hineinlegen, sondern ich nehme sie so, wie sie da stehen. Und jeder soll selbst merken, wo er steht und ob sie für ihn gemeint sind oder für andere. Es gibt auch Texte in der Bibel, die legen sich, da muss man auslegen. Ich habe eins mal herausgesucht. Es steht in Sprüche 6, Vers 6. Da steht, geh hin zur Ameise, du Faule, sieh an ihr tun und lerne von ihr. Wir haben in der Natur und im Leben um uns herum sehr viele Beispiele, wo wir lernen können, wo wir an Reaktionen sehen können, ob wir auf dem richtigen Wege sind, ob Gott uns führt oder ob wir auf dem falschen Wege sind. Dass wir es ernst meinen oder ob es nur eine oberflächliche Sache ist. Was können wir von den Ameisen lernen? Also wir sind früher immer im Wohnwagen in den Urlaub gefahren. Und es war immer ein besonderes unangenehmes Gefühl, wenn wir Ameisen im Wohnwagen hatten. Da brauchte nur mal so ein bisschen Zucker im Schrank rauszufallen und die haben das sofort gemerkt und kamen dann irgendwie auf einem Weg darin und haben sich den Zucker geholt. Dann haben wir ihn beobachtet. Haben wir die Ameisen beobachtet. Da sieht man, wie sie eine Straße kommen, gehen am Baum, dann Wohnwagen, die Schnur rüber in den Wohnwagen, kommen da hin und auf einem ganz anderen Weg gehen die wieder zurück zu ihrem Nest. Die gehen einen geraden Weg. Da gibt es keinen Gegenverkehr. Da gibt es kein Gedränge. Ich habe das mal so verglichen. Haben wir in der Gemeinde Gegenverkehr? Dass wir gegenseitig uns behindern? Kann es das geben? Lernt von der Ameise. Geht einen geraden Weg zum Ziel. Genauso ist es auf unseren Autobahnen, wenn ein Stau entsteht. Ich wundere mich immer, wenn ich mal so weiter weggefahren bin und auf einmal bin 3, 4, 5 Kilometer Stau. Man kommt ans Ende des Staus, war eine Stunde drin und da ist gar nichts gewesen. Und die Ursache ist die, da fährt einer nur links, der andere will überholen, der überholt dann rechts. Da kommt einer aus der dritten Spur rüber, da muss man bremsen. Es gibt also diese starken Bremsmanöver. Und wenn einer bremst, dann bremst alles hinten nach und dann ist auf einmal ein Stau da. Wenn nicht kein Unglück passiert, dass sie aufeinander fahren, trotzdem der Stau ist da. Das war auch für mich so ein Bild. Gibt es in unseren Gemeinden Situationen, wo wir Bremsmanöver haben, wo wir uns gegenseitig vielleicht ausbremsen, weil wir anders überholen wollen, weil wir es vielleicht besser meinen, die 120%. Jesus warnt vor diesen anderen Auslegungen der Schrift. Er sagt, geh diesen einen klaren Weg und verlass dich nicht auf die Aussagen, was so andere sagen, sondern auf das, was die Bibel sagt, was ich dir sage, dann wirst du auch das Ziel erreichen. Und als Jesus diese Rede vollendet hatte, da entsetzte sich das Volk. Viele gingen von ihm weg, denn er predigte mit Vollmacht und anders als die Schriftgelehrten. Können wir uns immer auf das Wort der Schriftgelehrten unserer heutigen... Alle überlebt. Kein Schock. Aber das war so ein Hinweis. Ein Warnruf. Können wir uns heute auf jedes Wort unserer anderer Schriftgelehrten verlassen? Auf wen können wir uns heute verlassen? Paulus hat auch in seinem Leben viel erlebt. Er sagte zum Schluss seines Lebens in Timotheus, wenn du die Brüder dies lehrst, was Jesus uns geboten hat, so wirst du ein guter Diener Christi sein, aufgezogen den Worten des Glaubens und der guten Lehre, in der du geblieben bist. Aufgezogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre. Und ich denke, wenn wir uns daran halten, wenn wir die Bibel nehmen und halten uns daran, was darin geschrieben ist, und wir gehen diesen Weg der klaren, verständlichen Worte, lege nichts hinein, tu auch nichts davon, sondern lassen das Wort selbst zu uns sprechen, dann wird uns der Heilige Geist das offenbaren, was in unserer heutigen Zeit von uns verstanden wird. Ich sehe ganz klar die Führung Gottes in dieser letzten Zeit. Ich bin mir gewiss, dass Gott unsere Gemeinschaft, unsere Gemeinde bewusst ins Leben gerufen hat, um in der letzten Zeit eine klare Botschaft zu verkündigen. Ich sehe, dass Menschen einen geraden Weg gehen, die sich nicht beirren lassen von anderen Dingen, von anderen Einflüssen, auch innerhalb der Gemeinde, die Schafskleider anhaben. Aber innen sind sie reisende Wölfe. Wir wissen nicht, was da alles passiert. Lasst euch nicht beirren. Ich denke an die Generalkonferenz, die wir jetzt gehört haben. Ich hoffe, ihr habt auch die Predigt von Ted Wilson gehört. Und er hat gleich am Anfang von der dreifachen Engelsbotschaft gehört. Ihr habt gesagt, ihr habt schon mal ein Seminar gehabt von der dreifachen Engelsbotschaft. Ne? In der baden-württembergischen Vereinigung war jetzt so ein Seminar über 4 Tage. Da wurde auch nur über die dreifache Engelsbotschaft gesprochen. Ich werde in 14 Tagen in Penzberg eine Predigt über die dreifache Engelsbotschaft halten. Und bin der Meinung, dass das mit die Botschaft ist für die letzte Zeit. Nur, was beinhaltet diese dreifache Engelsbotschaft? Das sind nicht nur 3 Schlagworte, wie die Bildzeitung schreiben würde. Fürchtet Gott, sie ist gefallen, betet nicht an. Was ist darunter zu verstehen? Und ich habe herausgefunden, dass die dreifache Engelsbotschaft die letzte Botschaft für diese Welt ist, aber beinhaltet, von der Schöpfung angefangen, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre. bis hin zur Wiederkunft Christi alles beinhaltet, was unsere Lehre ist. Und wenn wir uns daran halten, dann denke ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann kann Jesus auch heute uns noch sagen, was der richtige Weg ist. Amen.